Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
Radio Wissen. Heute geht's um Michael Ende, den literarischen Verzauberer. Kann fantasievolle Literatur eine Art Bedrohung sein? Im Deutschland der Nachkriegsjahre durchaus. Da wollte man politische und gesellschaftskritische Bücher. Auf keinen Fall Reisen ins Fantastische, Abenteuer im Kopf mit erfundenen Wesen. Genau das war aber damals die Mission des Schriftstellers Michael Ende, die Fantasie wieder in die Welt zu bringen.
Das war im 5. Stock eines Hauses in der Sendlinger Straße gegenüber der Asamkirche. Und wenn man vorbeiging und das wusste, dann stand ihm auf dem Klingelschild auch M.E.
Michael Ende. Ein fantastischer Geschichtenerzähler, ein literarischer Verzauberer, der mit seiner Fantasie die Welt verändern wollte. Jochen Weber führt durch das Michael-Ende-Museum im Schloss Blutenburg bei München. Er schaut auf ein Foto, das den Schriftsteller in seinem Arbeitszimmer zeigt.
Das ist auch eine Dachschräge hier, auch eine Dachgaube. Da hat er seinen Schreibtisch stehen. Sie sehen auch hier in der Ausstellung, hier im Museum, sehen Sie Bücherregale an den Wänden. Das ist Michael Endes Privatbibliothek.
Jochen Weber ist Lektoratsleiter bei der Internationalen Jugendbibliothek, die nach Michael Endes Tod im Jahr 1995 etliche private Gegenstände, Fotos, Gemälde, Dokumente, ja sogar Möbel des Autors vermacht bekommen hat. Die Museumsbesucher können sich an Michael Endes Tisch setzen, in seine geistige Welt eintauchen.
Ich möchte eigentlich, dass der Leser beim Lesen des Buches etwas erlebt. Ich würde sagen, ihre Wirklichkeit ist reicher geworden. Ihre Welt ist größer geworden. Und darum geht's. Die Bereicherung der Welt, das ist es, worum es geht, in der Literatur.
Sagte Michael Ende 1982. Er lebte zu dieser Zeit schon länger nicht mehr in München. Er war gewissermaßen aufs italienische Land geflohen, in die Casa Leocorno, die Villa Einhorn, wo er fernab der heftigen intellektuellen Debatten über seine Literatur in einem zauberhaften Garten, umgeben von Baumnymphen und Schildkröten, über Momo und die unendliche Geschichte nachdachte.
Geboren ist er in Garmisch-Partenkirchen, von einem sehr interessanten Elternpaar. Der Vater war ein Maler, der ein immer bekannterer Maler des Surrealismus geworden ist. Und die Mutter war eine ganz interessante Person, die aufgrund familiärer Verhältnisse viel in der Welt rumgekommen war und in Garmisch-Partenkirchen damals ein Geschäft für Spitze, Unterwäsche, kleine nette Sachen, die man sich im Urlaub kauft, geführt hat.
Erzählt Professorin Birgit Dankert, die Michael Endes Biografie wissenschaftlich aufgearbeitet hat. Kunst und die Gespräche darüber sind das verbindende Element von Edgar Ende und Luise Bartholomä. Bekannte Künstler gehen bei Endes ein und aus. So ist Michael Ende im Münchner Stadtteil Schwabing groß geworden.
Und hat da wirklich ein Künstlerleben verbracht. Und eine fantasievolle Kindheit, die allerdings immer von den wachsenden Schwierigkeiten der Eltern, sowohl finanzieller als auch psychologischer, also im Zusammenleben geprägt war, aber andererseits ihm eine freiheitliche Kindheit gewährt hat, die nicht zu verachten ist.
Prägend für Michael Ende ist auch die Kunst des Vaters. Geheimnisvolle Bilder mit fantastischen Szenerien. Eingeschlossen im Atelier war dieser teilweise den ganzen Tag nicht ansprechbar, lag im Dunkeln auf dem Sofa, erzählt Roman Hocke, Lektor und Freund von Michael Ende.
Der war ja auf der Suche nach sozusagen geistigen Welten und wartete, dass sein Verstand aufhörte zu plappern, wie er das nannte. Und dann die Bilder, die aus seinem Unterbewusstsein hochstiegen, die malte er erst mal auf einem kleinen Stück Papier.
Dunkelkammererlebnisse nannte er das. Michael Ende beschreibt in Die Archäologie der Dunkelheit von 1985, was sein Vater suchte: ein Wiederfinden der mythischen Regionen im Menschen. Auch Michael Ende sieht es nicht als seine Aufgabe als Autor, die Wirklichkeit abzubilden. Einige Gemälde des Vaters tauchen in seinen Romanen auf, manche hängen heute an den Wänden von Roman Hocke.
die blinde Märchenerzählerin hier, diese Frau, die ohne sehend zu sein Geschichten aus der Innenwelt erzählt. Das ist auch ein Bild, das kommt auch in der unendlichen Geschichte vor, vom Bergwerk der Bilder.
Joa, der blinde Bergmann, stand vor seiner Hütte und lauschte. Seine blinden Augen waren dunkel und in ihrer Tiefe war ein Glimmen wie von einer kleinen Flamme. Als Bastian herangekommen war, sagte er: »Guten Tag, ich habe mich verirrt. Ich suche nach der Quelle, wo das Wasser des Lebens entspringt. Kannst du mir helfen?« Der Bergmann horchte auf die Stimme hin, die da sprach. »Du hast dich nicht verirrt«, flüsterte er. »Aber sprich leise, sonst zerfallen meine Bilder.«
Das Bergwerk der Bilder, so heißt ein Kapitel in Die unendliche Geschichte. Es befindet sich mitten in Phantasien, das Reich, in das der junge Balthasar Buchs beim Lesen eines Buches hineingerät, sein eigenes inneres Reich. Er soll Phantasien retten.
Aber warum geht Phantasien dann zugrunde? Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen und ihre Hoffnungen zu verlieren. So wird das Nichts immer stärker.
Alle verlorenen Traumbilder gelangen ins Bergwerk der Bilder. In Dunkelheit und Stille soll Balthasar Buchs sein Traumbild dort wiederfinden, wie Edgar Ende in der Dunkelkammer.
Das ist aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Jahr 1944. Das ist eine Mitteilung von Michael Endes Mutter. Die Wohnung der Endes in der Kaulbachstraße war zerbombt worden. Und hier, das war am 25.04.1944, das war damals üblich während des Krieges, dass man solch ein Lebenszeichen gab, indem man solche Zettel ausfüllte und sie wurden irgendwo ausgehängt. Sie gibt hier also bekannt: Wohnung verbrannt, ich gesund, lieben Großmama.
Bei einer Kirchengemeinschaft finden die Endes Zuflucht. In den Nachkriegsjahren erlebt Michael Ende traumatisierende Gewalt. In einem Interview erzählt er 1983, wie amerikanische Soldaten aus Langeweile und Amüsement Zielschießen auf Passanten machten. Michael Ende ist zeitweise sehr verzweifelt. Als er in der Schule wegen schlechter Noten sitzen bleibt, steht er einen Tag vor dem Stauwehr an der Isar und überlegt, ob er sich umbringen soll. Bevor er sein Abitur machen kann, geht er von der Schule. Seine Eltern können das Geld für die Waldorfschule nicht mehr aufbringen.
Sehr geehrter Herr Ende, wir bescheinigen hiermit, dass Sie die Otto-Falkenberg-Schule vom 2. Mai 1949 bis zum 31. März 1951 besucht haben.
Michael Ende will Schriftsteller werden. Er versucht herauszufinden, wie man am besten fürs Theater schreibt und verschafft sich eine Ausbildung als Schauspielschüler an der renommierten Otto-Falkenberg-Schule in München.
Für bühnenreif erklärt worden. Mit freundlichen Grüßen, Otto-Falkenberg-Schule.
Sein Idol, Bertolt Brecht. Als Brecht mit Therese Giese die Courage in München inszeniert, ist Michael Ende mit dabei.
Und so habe ich wirklich gedacht, so und nicht anders muss ich schreiben. Und je mehr ich mich aber bemühte, so zu schreiben und nicht anders, desto weniger fiel mir ein. Es wurde immer dürrer und immer dürrer und immer lustloser auch.
Michael Ende hält sich über Wasser. Mit Filmkritiken für den Bayerischen Rundfunk, Texten fürs Kabarett, kleinen Auftragsarbeiten. Und eines Tages trifft er einen Schulfreund auf der Straße. Michael Ende soll für ihn ein Bilderbuch kreieren.
Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein. Es war sogar ganz außerordentlich klein im Vergleich zu anderen Ländern wie etwa Deutschland oder Afrika oder China. Es war ungefähr doppelt so groß wie unsere Wohnung und bestand zum größten Teil aus einem Berg mit zwei Gipfeln, einem hohen und einem, der etwas niedriger war.
Ich habe mich mit dem Jim Knopf selber ins Freie geschaufelt, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, es gibt eine ganz andere Art zu schreiben, nämlich das Schreiben als Abenteuer. Schreiben als spontanes drauf losfabulieren und mal sehen, wohin es dich führt.
Er bringt die ersten Sätze von Jim Knopf zu Papier und hat selbst keine Ahnung, wie die Geschichte weitergeht.
Und da muss nun irgendwas passieren, dachte ich. Wusste ich aber nicht, was passieren soll, habe ich eben mal ein Paket ankommen lassen. Wissen Sie, es hört sich an wie ein Gag, es ist aber wirklich wahr. Ich wusste nicht, was drin ist in dem Paket. Und da ich nicht wusste, was drin ist in dem Paket, habe ich eben aus dem Paket erstmal ein zweites Paket raus und eine zweite Schachtel rauskommen lassen mit so Maikäferlöchern drin. Und da wusste ich immer noch nicht, was drin ist. Und da habe ich gesagt, na, machen Sie es mal auf, ist ein drittes Paket drin. Und nun dachte ich, ja, jetzt musst du endlich Farbe bekennen. Und dann war da eben ein kleines schwarzes Baby drin, nicht? Jim Knopf.
Aus dem geplanten Bilderbuch wird ein 800 Seiten dicker Roman. 12 Verlage lehnen ab.
Er hatte ja das Manuskript von Jim Knopf auch weggeschmissen, in den Mülleimer weggeschmissen, weil er sagt, das will ja niemand und was mache ich denn da? Das ist alles sinnlos und so weiter. Und er hat sie es ja wieder aus dem Müll rausgeholt.
Sie ist Ingeborg Hoffmann, bekannte Münchner Schauspielerin und spätere Frau von Michael Ende. Sie schickt das Manuskript an den Thienemann Verlag. 1960 erscheint Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.
An dem Morgen, als die Vermieterin mir nun ankündigte, dass sie eine Mietaufhebungsklage gegen mich bei Gericht einreichen würde, um mich aus der Wohnung rauszukriegen, weil ich seit 7 Monaten die Miete nicht mehr gezahlt hatte und ich ziemlich zerschmettert auf meinem Bettrand saß, klingelte das Telefon und eine mir völlig fremde Stimme sagte, ja, hier ist Frankfurt und wir wollen Ihnen nur mitteilen, dass soeben Ihr Buch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer den Deutschen Jugendbuchpreis bekommen hat. Und ich setzte mich nach, ich sagte nur damals völlig fassungslos.
Fassungslos über den plötzlichen großen Erfolg. Dennoch, als Autor, der ausdrücklich für Kinder und Jugendliche schreibt, hat sich Michael Ende gar nicht gesehen.
Mir geht es eigentlich um das Kind in jedem Menschen. Damit meine ich nun nicht etwas Infantiles. In jedem Menschen steckt etwas Kindliches. Und das ist das, was noch unmittelbar erlebnisfähig ist. Das ist auch das, was noch Zukunft hat, was sich entwickeln kann.
In seiner Tokioter Rede über das ewig Kindliche von 1986 beschreibt Michael Ende, dass er sich sein Leben lang gewehrt habe, das zu werden, was man einen richtigen Erwachsenen nenne, nämlich jenes Krüppelwesen, das in einer entzauberten, banalen, aufgeklärten Welt sogenannter Tatsachen existiere. Michael Ende wurde jedoch wegen seiner fantastischen Welten sehr als Kinderbuchautor wahrgenommen, erinnert sich die Literaturwissenschaftlerin Birgit Dankert.
Die einen haben gesagt, Hosianna, endlich haben wir die Fantasy auch in den Nachkriegsdeutschland. Und die anderen haben gesagt, das ist ja gar nichts. Und Sie kennen ja Reich-Ranitzky, hat gesagt, Ende kenne ich nicht. Ja, auch die Feuilletons, die hatten gar keine Verlustängste, dass sie Herrn Ende nicht beachteten. Es war eine andere Zeit.
Gleichzeitig war Fantasy im Kinderbuch damals eine Provokation. Fantastische Welten galten als Gefahr in einer Gesellschaft, die gerade den Nationalsozialismus hinter sich gelassen hatte und von der Literatur eine kritische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit einforderte. Michael Ende jedoch weigerte sich, Pflichtübungen vorzuturnen, sich intellektuell wichtig zu machen, wie er es in seiner Tokioter Rede ausdrückte. Er sah sich gerade nicht als Gewissen der Nation, sondern als Geschichtenerzähler.
Naja, es hat ihn, sage ich mal, erschüttert, als man ihm vorwarf, er schreibe Fluchtliteratur für Kinder. Mit dem Jim Knopf ging es ja richtig los und da wurde ihm gesagt, was soll denn das Ganze hier von irgendwelchen fliegenden Lokomotiven und Drachen und so weiter. Man würde die Kinder ja davon abhalten, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen und würde sie in bedeutungslose Fantasiewelten bringen.
Erinnert sich Roman Hocke. Michael Ende fühlte sich missverstanden. Für ihn war Schreiben wie innere Bäume pflanzen, ein Mittel gegen die Innenweltverwüstung, wie er es nannte. Er schrieb ein Gedicht, einfach weil es gut ist, dass es da ist.
Für mich ist Fantasie überhaupt das Mittel, um die Wirklichkeit zu erreichen, nicht um sich von der Wirklichkeit zu entfernen.
Es gibt Menschen, die können nie nach Fantasien kommen, und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Fantasien und kehren wieder zurück. So wie du, Bastian. Und sie machen beide Welten gesund.
Er erzählte ja die Geschichten, um Orientierungen in die Welt zu geben. Die größte Leistung der Fantasie ist es, Werte hervorzubringen. Denn Werte gibt es in der Natur nicht. Und das war für ihn der Grund, warum er dann letztendlich Deutschland verließ, weil er hier sich nur noch rechtfertigen musste und vor lauter Rechtfertigung gar nicht mehr dazu kam, Neues zu schreiben. Und es war eben so, dass ihm die Luft wirklich wegnahm. Ja, er sagte, er konnte gar nicht mehr atmen vor lauter Vorwürfen, mit denen er zu tun hatte.
Michael Ende taucht 1971 in ein neues Leben ein. Die Postadresse: Villa Einhorn, Genzano di Roma, in der Nähe von Rom. Mitten in einem idyllischen Olivenhain mit seiner Frau Ingeborg. Die beiden verbringen eine intensive Zeit miteinander, aber nicht ganz ungetrübt. Sie, einst eine gefeierte Schauspielerin, bekommt keine Aufträge mehr. Er:
ein Womanizer in einem Ausmaß, wie die blöde Vorstellung von Kinderbuchautoren das gar nicht wahrhaben würde.
In jedem Mann stecke auch ein Gockel, der manchmal auf den Mist steigen und krähen wolle, sagt er im Interview mit dem Playboy. Im Klartext: er war nicht immer treu. Ingeborg und Michael Ende bilden dessen ungeachtet eine innige, auch künstlerische Symbiose, ohne die es Michael Endes Romane wohl kaum in der Form gegeben hätte. Seine Frau ist seine wichtigste und aufmerksamste Lektorin, die auch vergessene Manuskriptideen wieder aus der Schublade holt. Wie diese hier.
Momos äußere Erscheinung war in der Tat ein wenig seltsam und konnte auf Menschen, die großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung legen, möglicherweise etwas erschreckend wirken. Sie war klein und ziemlich mager, so dass man beim besten Willen nicht erkennen konnte, ob sie erst 8 oder schon 12 Jahre alt war. Sie hatte einen wilden, pechschwarzen Lockenkopf, der so aussah, als ob er noch nie mit einem Kamm oder einer Schere in Berührung gekommen wäre. Sie hatte sehr große, wunderschöne und ebenfalls pechschwarze Augen und Füße von der gleichen Farbe, denn sie lief fast immer barfuß.
1973 erscheint Momo, im Untertitel »Die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte«. Momo trifft einen Zeitgeist, den der Friedensbewegung, und wird ein weltweiter Erfolg. Genau wie 6 Jahre später die unendliche Geschichte. Sie ist Michael Endes literarische Antwort auf die Eskapismusdebatte in Deutschland, seine Antwort auf die Vorwürfe, er würde Fluchtliteratur für Kinder schreiben.
Das ist, glaube ich, das, was Michael Ende wünschte, wenn man seine Bücher liest, dass man vielleicht das eine oder andere auch mitgenommen hat und vielleicht dann eben auch, wie Bastian, sein Leben dann nach dieser Phantasienreise etwas ändert.
Bastian, der Junge, der in den Roman hineingerät, findet erst über das Abenteuer zu sich und zu dem, was ihm wichtig ist im Leben. Im Literaturarchiv in Marbach liegen die gesammelten Literaturkritiken zur unendlichen Geschichte. Die Literaturwissenschaftlerin Birgit Dankert hat sie gesichtet.
Es war phänomenal. Jeder las das. Es wurden philosophische Betrachtungen darüber angestellt. Die Studentenrevolte hatte auf einmal den angegriffenen Fantasy-Guru in ihr Herz geschlossen. Das war schon toll. Ich weiß außer Harry Potter kein Buch, das also ähnlich diese Aufmerksamkeit erregt hat.
Und ich bin mit ihm 82, glaube ich, auf große Lesetour gefahren. Und da merkten wir halt schon diesen großen Erfolg, den er hatte, weil es waren ja nicht mehr Lesungen in Buchhandlungen, sondern es waren dann Theatersäle und riesige Veranstaltungen und die Leute standen Schlange und es war also sehr beeindruckend.
Ein Rattenfänger für Erwachsene und Kinder sei er mit seiner fantastischen Art zu erzählen gewesen, so formuliert es Birgit Dankert.
Das wurde zu einer Bewegung. Das war nicht mehr nur Literatur, sondern es wurde zu einer Lebenshaltung. Und Michael Ende wurde ja zunehmend zu einem Guru, der überall hin eingeladen wurde und Streitgespräche führte. Wir müssen die Fantasie wieder einführen.
Fans wollen in seinem Garten in Genzano di Roma kampieren, unter anderem Bernd Eichinger. Ein Kapitel für sich. Er verfilmte letztlich die unendliche Geschichte à la Hollywood. Zeitlebens hat Michael Ende mit diesem Film gehadert. Weltweite Michael-Ende-Euphorie, auch eine bittere Pille für den Schriftsteller, wie Roman Hocke berichtet.
Ja, erst konnte es gar nicht richtig verstehen. Teilweise war er auch etwas enttäuscht, weil er merkte, die Leute sahen nur die Fantasy-Handlung und haben nicht wirklich dann diese Bedeutungsebene dahinter erkannt. Und es wurde dann nur geschätzt wegen der tollen Creatures und der fantastischen Namen und der irren Landschaften, aber eben weniger für das, was dahinter verborgen war. Und das war ja auch seine große Kritik dann am Film. Insofern sagte Michael Ende zum Schluss, der Erfolg sei doch ein großes Missverständnis gewesen.
Seine Frau Ingeborg Ende sieht Die unendliche Geschichte 1985 dann doch im Kino, obwohl auch sie der Verfilmung skeptisch gegenüberstand. Sie ist entsetzt, legt sich zu Hause ins Bett und stirbt 3 Tage später. Für Michael Ende bricht eine Welt zusammen.
Erstmal habe ich noch nie jemanden so trauern sehen, über lange Zeit. Da war ihm auch klar, dass er dieses Haus in Italien nicht mehr leben kann. Und dann hat er angefangen, alles zu verbrennen. Alle Manuskripte, alle Leserbriefe, alles, was so da war. Ja, und dann zog er dann nach München und dann war das erst einmal ein sehr desorientierter Mensch. Also Ingeborg Ende war für ihn wichtig, weil sie ihm auch sehr wichtig war, auch als Orientierung.
Wir sehen dann hier noch einige Bilder aus Programmheften. Das sind Bilder aus den Bearbeitungen von Michael Endes Texten für die Bühne. Also es ist ja erstaunlich, dass sehr viele seiner Bücher für die Bühne bearbeitet wurden, als Puppentheater, für die Oper. Es ist bekannt, seine sehr enge Zusammenarbeit mit Wilfried Hiller, dem Komponisten, der ja einige seiner Werke vertont hat.
Die Schildkröte Tranquila Trampeltreu, das tyrannische Nashorn Nackendick, das Traumfresserchen, der Gogolori, unfassbar erfolgreiche Opern. Auch die Satire
Der Satanarchäolügenialko-höllische Wunschpunsch
von 1989, ein Roman über Umweltzerstörung, ist bis heute ein vielgespieltes Theaterstück. In München startet Michael Ende neu mit einer zweiten Ehe. 1994 die Diagnose Magenkrebs. Am 28. August 1995 stirbt Michael Ende.
Ja, ich denke, er war ein sehr lieber Mensch. Jemand, der sich sehr bemüht hat, was Gutes zu geben seinen Mitmenschen. Und das Einzige, wo er es konnte, wie er sagte, war seine Schriftstellerei. Er konnte nichts anderes. Er sagt, das Einzige, was ich kann, ist schreiben.
Du meinst, dass Fantasie nicht wirklich sei? Aus ihr allein erwachsen künftige Welten? In dem, was wir erschaffen, sind wir frei. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Katharina Hübel. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Technik Adele Kurzil, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.